Anführer des Lebens. Wir haben uns bemüht, anhand der Versuchungsgeschichte Christi, die der menschlichen Existenz innewohnende und sich zur Endgültigkeit des Himmels entfaltende Dynamik des Gottesreiches zu entwerfen. In seinem Leid, in seinem leibseelischen Zusammenbruch, in seinem Tod, in seiner Auferstehung und Himmelfahrt hat Christus uns einen Weg zur Vollendung gebahnt. Demut, Milde, Machtlosigkeit und Armut machten ihn zum Anführer des Lebens. Vom Sieg dieser seiner Gesinnung sollten wir als Christen Zeugnis ablegen. Christus ist uns vorangegangen in das Geheimnis absoluter Zukunft hinein. Somit bedeutet das Christsein Aussicht, Ausrichtung nach vorne, Aufbruch ins Unbekannte, Exodus. Das Entgegenharren ist jenes Medium des Betens, Lebens und Denkens, jene Gestimmtheit der Existenz, in denen der Christ des wesentlichen Inhalts seines Glaubens erst ansichtig wird. Die Zukunft ist nicht ein Etwas am christlichen Dasein, sondern schlechterdings die Bedingung der Möglichkeit seines echten Nachvollzugs. Es seien hier am Ende unserer Betrachtungen in unsystematischer Reihenfolge einige existenzielle Voraussetzungen der Christuserwartung und somit des Zeugnisses von der in unser Leben ständig hereinbrechenden Christusgegenwart namhaft gemacht. Das Fragen können. Damit der Mensch hinaustreten kann aus der Enge der bloßen Daseinsbewältigung, muss er immer wieder, immer neu zu erfahren suchen, wie gebrochen seine Existenz und wie zerbrechlich sein Denken ist. Er muss erleben, dass jeder Aufwand an Scharfsinn, jedes Rechnen und Berechnen über den Sinn, der ihm allgeheimnisvoll waltet, keine Auskunft zu geben vermag. Das Unberechenbare, Ferne und Unerreichbare ist das eigentlich Sinngebende. Antwort ist aber ein personales Ereignis. Sie ist zudem voll Unsicherheit und Gefahr. Tiefsinnig vielleicht, aber ohne Gewähr. Die Bemühung, Gott im existenziellen Nachvollzug einzuholen, das Gebet, ist ein Vorgang, indem der Mensch sich unaufhörlich am Neuen, Überraschenden, Einmaligen und Äußersten findet. Die im Gebet gefundene Antwort ist kein Haben, sondern ein Werden und ein Unterwegs. Mit der Suche nach Antwort hebt sich der Mensch über das Vordergründige hinaus und stellt sich dem Geheimnis. Er schaut in die Terra Incognita des Seins. Sein Fragen radikalisiert sich immer wieder in Sätzen, welche die zwei schicksalsträchtigsten Wörter menschlichen Sprache enthalten, das Warum und das Ich, in ihren zahlreichen Abwandlungen. Warum wurde mir meine Existenz aufgezwungen? Weshalb hat man mich nicht gefragt? Warum wird mir am Ende alles entrissen, was ich im Leben aufgebaut, erarbeitet und erliebt habe? Warum lässt Gott so viel Leid zu? Warum hilft er uns gerade dann nicht, wenn wir seine Hilfe am bittersten brauchen? Warum müssen wir zuschauen, wie Menschen, die wir innig lieben, auf einem Meer von Qual und Verzweiflung, von Angst und Entsetzen umhergeworfen werden. Vielleicht eine Ewigkeit lang. Trägt ein solches Leben überhaupt noch eine Verheißung in sich? Was ist das für ein Gott, dem wir in solcher Demütigung ausgeliefert sind? So gehen die Fragen weiter, arbeiten in uns, sie machen unsere erste Sicherheit irre. Sie können so stark werden, dass unser ganzer Glaube wankt und wir uns wie Narren vorkommen, wenn wir noch weiter glauben. Gerade dieses Bittere des Betroffenen, Zweifelnden und Suchenden Fragens ist die Grundvoraussetzung des Nachsinnens über das Geheimnis. Das Fragen müssen ist Auserwählung, Gnade und Aufgabe zugleich. Es kommt wie ein Schicksal über uns, das wie eine unverständliche und doch vertraute Macht die Existenz befällt. Es steigt aus den Tiefen des Unbewussten empor. Es ist wie die Liebe, eine innere Notwendigkeit, ein frei auf uns genommener Zwang, der einen, wenn man ihn spürt, völlig in Gewalt nimmt und nie mehr loslässt. Somit gehört auch die Einsicht, dass es im Wesentlichen, im wesentlich Beantwortbaren, kein Ein für allemal gibt. Zu betend fragender Existenz gehört somit wesentlich auch der Zweifel. Der Betende muss für jede Antwort die eigene Seele wagen. Und selbst dann weiß er nicht, ob seine Antwort die richtige ist. Sein stummes Gebet bleibt immer: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit haben wir bereits eine weitere Grundvoraussetzung christlichen Gebetes berührt. Das Verstummen können. Die Offenbarung, der Gegenstand christlicher Besinnung, ist nicht ein lückenloses System von Antworten Gottes auf menschliche Fragen. Sie ist überhaupt kein System, sondern Schicksal. Schicksal des Menschen mit Gott und Schicksal Gottes mit der Menschheit. Zudem ist es zu bedenken: Gott hat uns nur so viel geoffenbart, dass wir den nächsten Schritt zu ihm noch wagen können ins Dunkle hinein, im Vertrauen darauf, dass sein Licht für uns nicht für ewig erlischt. Gott hat uns alles geoffenbart, was uns hilft, in den Himmel zu gelangen. All das, aber nur das. Die Offenbarung gibt auf viele Fragen überhaupt keine Antwort. Gott erweist uns einfach Liebe bis zum Letzten, bis ans Kreuz. Diese selbstopfernde Liebe ist Gottes letztes und endgültiges Offensein. Offenbarung auch dessen, was Gott uns an Geoffenbartem noch nicht gegeben hat und vielleicht nie geben wird. Leider sind die nicht beantworteten Fragen der Offenbarung gerade jene, die uns oft am bittersten quälen. So etwa die Frage des Leides, die in der Bibel nirgends theoretisch behandelt wird. Das Buch Job ist das Hohelied menschlichen Verstummens vor dem Leid. Oft versuchen die Menschen, eine rationale Rechtfertigung des Leides zu geben. Etwa: Das Leid ist genauso wichtig für das Leben wie der Schatten und das Dunkel, um das Licht hervorzuheben. Hätten wir nur diese klägliche, abgegriffene und oberflächliche Antwort auf das Menschenleid, so hätten wir guten Grund zur Auflehnung. Hat jemand nur ein einziges Mal ein leidendes Kind gesehen? Ein Kind in Todesqualen, ein Kind schreiend nach unserer Hilfe, die wir ihm nicht geben konnten, dann hat er ein für allemal begriffen, dass alle Schönheit der Welt, alle Freude und alles Strahlen der Schöpfung das Leid dieses einzigen Kindes nicht zu rechtfertigen vermag. Wir Christen dürfen auf die Alleserklärer, die gerade dann eine schnelle Antwort geben, wenn sie keine haben, nicht hören. Wir sollten lieber ehrlich zugeben, dass wir Gott nicht verstehen, dass wir nicht begreifen, warum Gott den Schmerz, so viel Schmerz, so brüllenden und sinnlosen Schmerz geschaffen hat. Warum die Augen Christi am Ende sich derart mit Betrübnis und Weinen erfüllt waren, dass er nicht einmal Gott wiedererkennen konnte. Gott gibt keine Antwort auf das Menschenleid. Er nimmt es auf sich. Er lässt das Meer des Schmerzes, das ihn umgibt, bis ans Innerste seiner menschgewordenen Existenz heranbranden. Matthäus berichtet, da kam eine Betrübnis und Bangigkeit über ihn. Markus spricht noch gewaltiger, er geriet in eine Ekstase des Entsetzens und des Grauens. Lukas sagt, dass Christus wie in die Angst hineingeboren wird. Die ganze leibseelische Existenz Christi wurde in seiner Ölbergsagonie derart zum Schrei der Lebensverengung, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die auf die Erde niederrannen. Vor dieser Tat Gottes verstummt jegliches Fragen, obwohl sie keine Antwort ist. Dieses Verstummen gehört zu den schöpferischen Ereignissen christlichen Betens. Die schönsten und wirklich helfenden Worte werden oft in einem von Leid durchtränkten Schweigen geboren. Das Schweigen ist der glühende Ofen des Wortes, Schmelzofen wesenhafter Sprache und Empfindung. Die Menschen, die das Recht erworben haben, in den schwersten Stunden unseres Lebens zu uns zu sprechen, sind jene, die schweigend vor Gott, mit Gott und um Gott gelitten haben. Gott redet zu uns durch Menschen, die er wie seinen Sohn in die Wüste, in die Einsamkeit des Leides, des inneren Hungers und der unstillbaren Sehnsucht geführt hat und die dabei ganz still geworden sind. Ihr Leid ist für sie zu einer Auserwählung und Sendung geworden. Mit allen Leidenden fühlen sie sich innerlich verbunden. Gott ließ sie die menschliche Not erfahren, damit sie einmal neben einem Fremden sich hinsetzen können, auf die graue Pritsche seines inneren Gefängnisses und sagen, du bist nicht allein. Solche Menschen haben das Recht, das Leid der anderen zu tragen und Gott in ihrem zweifelnden Gebet zu suchen. Ihre Worte sind mehr als wahr. Sie sind Mitsein. Hier erkennen wir eine dritte Voraussetzung betender Existenz. Die Brüderlichkeit. Der fragende und verstummende Mensch hat die Vergeblichkeit der Systeme zutiefst erlitten. Er weiß um die Hoffnungslosigkeit menschlicher Bemühung, etwas Bleibendes und Gültiges aufzurichten. Deshalb verurteilt er nicht, richtet nicht, teilt die Welt nicht mehr in die Kategorien des Feindes und des Freundes, des Antipathischen und Sympathischen ein. Er weiß aus innerer Erfahrung und nicht bloß als gedankliche Schlussfolgerung abstrakter Beweise, dass Christus für alle Menschen gelitten hat und gestorben ist. Alle Menschen stehen unter der milden Herrschaft Christi, gehören zu ihm, sind sein unentäußerliches Eigentum. Der betende Mensch fühlt sich betroffen von jenem denkerischen und existenziellen Wagnis, das in jenen Worten Christi liegt, welche die Bedingungen des Reiches, der erlebten Gottunmittelbarkeit beschreiben. Christus erwähnt mit keinem Wort Gott selbst, nur den Bruder, dem wir zu essen gegeben, zu trinken gereicht, den wir beherbergt, bekleidet, am Krankenlager oder im Gefängnis besucht haben. Dieser Gedanke erfährt bei Johannes eine unerhörte Radikalisierung. Gott hat uns deshalb geliebt, damit wir einander lieben. Als ob es Christus nicht darauf ankäme, dass wir ihn ausdrücklich erkennen und lieben. Die Liebe zum Nächsten genügt schon. Als konkreter Nachvollzug seiner Liebe zu Gott bleibt dem Menschen nur der Nächste, hier auf Erden und drüben in Ewigkeit. Er ist von seinem Wesen her auf die Bruderliebe angewiesen, als die Bedingung der Möglichkeit des Glaubens überhaupt. Es gibt keinen anderen Weg für ihn und auch keinen anderen Weg für sein christliches Gebet. Gerade die endliche Hingabe, die konkret realisierte Liebe zum Geschöpf, die nichts anderes sein will als endliche Zuneigung zum bedrohten und doch beglückenden Du, ist immer schon von vornherein Liebe zu Gott, ist ein Beweis, dass es einen Gott überhaupt gibt, ist Glaube und Gebet. Mit unmittelbarer Einsichtigkeit erlebt jeder Liebende die Wirklichkeit Gottes, selbst wenn er von ihm noch nie gehört. Gott hat die endliche Liebe so geheiligt, dass aus der menschlichen Existenz, auch aus der christlichen Existenz, aus Glaube, Hoffnung, Sakramenten, Gebet und Kirche, am Ende nichts anderes übrig bleibt, als eben diese endliche Liebe. Was sich in der Liebe an Selbstaufgabe des Herzens, am endgültigen Ja ereignet, ist die ursprüngliche Botschaft des Christentums. Jeder Mensch, der seine Existenz aufgeben kann, der selbstlos ist, muss als Christ benannt werden, selbst wenn er nichts ausdrücklich von Christus weiß. Das ehrlich nachvollzogene Menschsein enthält nach der Menschwerdung Christi die Möglichkeit einer positiven Beziehung zu Christus. Rein durch eben diesen ehrlichen Nachvollzug menschlicher Wirklichkeit. Jeder Mensch, getauft oder nicht, militanter Atheist oder Atheist in alltäglicher Selbstverständlichkeit, kann mit dem konfrontiert werden, was Glaube und Gebet bedeuten. So kann die schweigende Redlichkeit des Alltags die Form sein, unter der viele Menschen den unbekannten Gott annehmen. Jemand, der keinen hinreichenden Zugang zu den Sakramenten und zur Wortoffenbarung hat und dennoch das ihm menschlich vorgegebene und zur Verwirklichung drängende ehrlich annimmt und versucht, es entscheidungshaft einzuholen, ist schon ein Christ und hat Anteil an dem von Christus gebrachten Heil. Es geht also hier nicht mehr darum, zu entscheiden, was der konkrete Mensch glaubt, in welcher Begrifflichkeit er seine Aufgebrochenheit auf das Absolute hin artikuliert, welches Absolute im Horizont seiner Existenzverwirklichung steht. Das Wichtige, das einzig Entscheidende ist, dass er sein Leben bis zum Ende, vielleicht bis zum Zerbrechen aller Träume, liebend opfern kann. Christen sind also all jene, die getauft sind, hineingetaucht in die Gesinnung Christi. Menschen, welche die Taufe entweder in ihrer sakramentalen Vollform, Wassertaufe, oder im restlosen Einsatz ihres Lebens, Bluttaufe, oder wiederum einschlussweise in der Tiefe einer gedanklich noch unartikulierten, vielleicht für sie überhaupt nicht artikulierbaren Sehnsucht, Begierde Taufe empfangen haben. Die unscheinbarste Lebensbewegung auf den Bruder hin ist bereits eine Aneignung der Gesinnung Christi und somit ein Votum implicitum der Kirchengliedschaft. Sie ist eine Bewegung der Existenz, welche die gesamte Entwicklung der Welt und das sich emporringen wollen der Menschheit hineinführt in das Ereignis des endgültigen Durchbruchs, in den Exodus Christi, in die Auferstehung. Christen sind demnach jene Menschen, die, wie Paulus es definiert, die Dynamik der Auferstehung in sich tragen, in eine Gemeinschaft mit dem Leiden Christi eingegangen sind und die Gestalt seines Sterbens in ihrem Leben verwirklichen. Von denen darf man hoffen, dass sie zur Auferstehung von den Toten gelangen. All diese Menschen sind Glieder der Kirche, die Halsspitze des Universums. Ob sie sich darüber ausdrücklich Rechenschaft abgeben oder diese Mitgliedschaft in einer in biblischer Begrifflichkeit noch unartikulierten Form nachvollziehen. In diesem Sinn ist der theologische Satz Extra Ecclesia Nulla Salus, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, eine Botschaft der Freude und der Verheißung. Denkt man diesen Satz nach den elementarsten Regeln der Logik durch, dann bekommt er eine vom herkömmlichen verschiedene Lesart, die nicht mehr bedrückend und ärgerniserregend ist, sondern zutiefst befreiend wirkt. Ein allgemeingültiger und ausschließender Satz muss nämlich sich von hinten her lesen lassen und enthält auch so eine allgemeingültige Wahrheit in einschließender Form. Es kann und muss demnach auch heißen, überall, wo sich Heil ereignet, ist die Kirche. Eine großartige Freiheitsbehauptung. Ist es nicht erlösend, denken zu dürfen, dass die Kirche bereits überall dort anwesend ist, wo ein Mensch in der Ehrlichkeit des Herzens nach Wahrem und Gutem strebt, sich einem größeren Preis gibt, sich im Dienst am Nächsten verausgabt oder einer Sache restlos verpflichtet. Überall dort ereignet sich Heil. Überall dort ist die Kirche, vielleicht mehr, als wir es zu denken wagen, vielleicht christlicher gelebt, als wir es vermuten oder zugeben wollen. Wie, nach welchem Maßstab kann der einzelne Mensch die Ehrlichkeit seiner eigenen Auferstehungsdynamik beurteilen? Was ist der Prüfstein betender Existenz? Mit welchem Kriterium können wir jene Aufrichtigkeit ermessen, die unseren Handlungen Ewigkeitswert verleiht? Nach dem Vorausgehenden muss wohl das Martyrium als ein solches, und zwar das existenziell allein Gültige, angesehen werden. Nur das, wofür ich sterben kann, es muss nicht unbedingt der Tod sein, vielleicht nur das tägliche Aufgebrauchtwerden im schlichten Dienst am Bruder oder nur das in den Misserfolg hinein berufen sein. Ist das Innerste meiner Überzeugung, ist mein Verkündigungsauftrag, hat Ewigkeit in meinem endlichen Sein und Beten. Kein Christ ist berufen, über alle Geheimnisse nachzudenken, alle Gebete der Kirche auszusprechen, alles mit der gleichen Eindringlichkeit zu vertreten. Er hat das Recht und die Aufgabe, sich an jenen Stellen in das Geheimnis zu vertiefen, an denen er einen besonderen Ruf nach ganzheitlicher Selbsthingabe vernimmt. Das wird dann seine individuell gnadenhafte, charismatische Existenz sein, seine Theologia Orans. Sage das, denke das zu Ende, vertiefe dich in jenes, was du mit dem Opfer deines eigenen Lebens hinüberretten möchtest in die ewige Vollendung. Vollziehe es aber in der Haltung Christi, in der Gesinnung des Martyrers, in der Wehrlosigkeit. Auf die Wehrlosigkeit kommt es an, auf das Nicht-Kämpfen und Nicht-Triumphieren-Wollen. Auf die Worte Christi vom Kreuz kommt es an, auf die wenigen Brocken aus seinem ausgetrockneten, gequälten Mund. Nicht Vergeltung, nicht Widerstand, krampflose Weltüberlegenheit. Das ist die Tiefe der reif und unbedingt gewordenen, betenden Existenz. Es ist eine Haltung, die in der Welt zum Untergang verurteilt ist, aus dem aber unsere ewige Heimat, der Himmel, erwachsen wird. Ignatius von Antiochien schrieb seinen Brüdern in Rom, die für ihn beteten: Ich lerne jetzt als Gefesselter nichts zu begehren. Ich suche jenen, der für mich starb. Jenen will ich, der unseretwegen auferstand. Die Geburt steht mir bevor. Lasst mich reines Licht empfangen. Dort angekommen, werde ich endlich Mensch sein. Gestattet mir, zum Nachahmer des Leidens meines Gottes zu werden. Wenn einer ihn in sich trägt, wird verstehen, was ich will, und wird für mich beten, dass ich zu ihm hinübergehe.